Search and Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE & Co. KG, Olympus Deutschland GmbH und Medtronic GmbH.
Ja, hallo liebe Search and Talker. Ich freue mich, dass ich euch wieder begrüßen darf zu der nächsten Folge von unserem Podcast. Und dieses Mal habe ich für unsere Verhältnisse vielleicht einen kleinen Exoten dabei oder vielleicht auch für den einen oder anderen Studierenden oder auch Assistenzarzt oder Ärztin eine kleine Horrorvision, nämlich einen Biochemiker. Und ich begrüße den Professor Oliver Bruns aus Dresden. Hallo erstmal und vielen Dank, Hallo. Dass Sie mitmachen. Vielleicht wollen Sie sich selber einmal kurz vorstellen. Unser Thema ist ja heute molekulare Bildgebung. Vielleicht können Sie sich kurz vorstellen und dann gehen wir schon ins Eingemachte.
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Oliver Bruns. Ich komme ursprünglich auch aus Hamburg und habe dort Biochemie studiert. Am UKE, wo Sie jetzt sind, da habe ich auch promoviert. Dann war ich noch kurz am Heinrich-Pette-Institut, so hieß das noch, das heißt jetzt, glaube ich, ein bisschen anders, und bin dann von da ans MIT gegangen, wo ich relativ lange war, von 2011 bis 2017, in der Gruppe von Munjee Bhavendi. Er hat letztes Jahr den Nobelpreis für Chemie bekommen und habe über die Jahre eigentlich immer wieder versucht, die Fluoreszenzbildgebung und Bildgebung zu verbessern mit neuen Technologien und habe dann dort am MIT eine neue Technik kennengelernt und aufgebaut, die wir kurzfristig infrarotes Imaging nennen, und bin damit dann auch nach München zurückgegangen und habe dort meine eigene Forschungsgruppe aufgebaut seit 2018 und bin jetzt seit 2022 in Dresden berufen, am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen in Dresden, und leite dort die Abteilung für funktionelle Bildgebung in der chirurgischen Onkologie.
Ja, jetzt haben Sie
ich bin
ja
vom
schon
Hintergrund Grundlagenwissenschaftler, was ja vielleicht ganz anders ist für dieses Format hier.
Ja, das stimmt, weil wir ja viel chirurgische Gesprächspartner letztlich ja auch einladen oder berufspolitische Gesprächspartner. Sie haben schon so ein paar Schlagwörter gesagt. Das erste war ja eigentlich die Fluoreszenzbildgebung. Da müssen Sie uns, ich weiß jetzt nicht, ob jeder weiß, was das ist. Da müssen Sie uns vielleicht jetzt auf die Sprünge helfen. Was bedeutet das überhaupt?
Also Fluoreszenz kennt, denke ich, jeder aus dem Allgemeinen so vom Schwarzlicht. Wenn man jetzt in die Disco geht und da vielleicht noch Neonfarben anhat, dann leuchten die plötzlich unter Schwarzlicht ganz besonders. Und was dort eben passiert, ist, dass Licht von der kurzwelligen Anregung, also zum Beispiel im UV, in dem Farbpigment konvertiert wird zu einer längeren Wellenlänge, die dann also gelb oder rot oder grün ist. Und da wir das UV nicht mit dem Auge sehen können, erscheint es uns nur als schwarzes Licht. Also kaum Licht, kaum sichtbares Licht, und plötzlich sind die Farben ganz grell und besonders stark in dem Raum. Und so einen ähnlichen Effekt nutzt man eben jetzt in der Fluoreszenzbildgebung, die man typischerweise vielleicht aus dem Mikroskop kennt, wo man mit einer Wellenlänge anregt, einen Farbstoff, und der konvertiert dann dieses Licht in eine andere Wellenlänge und sendet es zurück. Und damit kann man diese Farbstoffe sehr, sehr sensitiv detektieren. Bis zum einzelnen Molekül geht das. Also das ist schon Standard seit etlichen Jahren oder Jahrzehnten, dass einzelne Moleküle davon gesehen werden können. Und man kommt eben in Sensitivitäten, die dem entsprechen, was man im PET sehen kann. Und das macht es natürlich auch für medizinische Anwendungen unheimlich spannend. Aber es ist im Grunde immer das Gleiche. Man regt mit einer Wellenlänge an, der Farbstoff konvertiert ist, und man detektiert dann diese andere Wellenlänge mit einer sehr, sehr hohen Sensitivität. Im Grunde auf einer einfachen Kamera, wie man sie auch aus dem Handy oder dem digitalen Fotografie, also digitalen Fotografie kennen würde. Und da ist eben ein Filter dazwischen. Also es kann sehr einfach sein. Ja.
Vielleicht jetzt, wo Sie es so erklärt haben, vielleicht denkt jetzt jeder, ich verstehe kein Wort. Oder aber habe ich auch schon mal gesehen, also in der Chirurgie hat es ja jetzt in den letzten Jahren vor allen Dingen mit dem Farbstoff Indocyanin-Grün Einzug gefunden. Das ist, glaube ich, auch der, wo es die meisten Geräte verfügbar gibt, jetzt gerade in der klinischen Anwendung. Es gibt aber auch andere Farbstoffe, hatten wir ja vorher schon so ein bisschen drüber gesprochen. Vielleicht können Sie uns da auch noch ein bisschen was drüber erzählen. Also was gibt es schon und für was wird es so vornehmlich benutzt im klinischen Bereich und in der Anwendung und in der Chirurgie natürlich, weil wir chirurgische Zuhörer haben?
Ja, also ein Farbstoff muss heutzutage immer zugelassen sein, damit ich ihn auch im Menschen applizieren kann. Das macht ja auch sehr viel Sinn von der Sicherheit her. Aber da gibt es nur wenige Farbstoffe, die wirklich durch diese Zulassung gelaufen sind. Eines der Hauptbeispiele wäre Indocyanin-Grün, was eben vor allem für die Bildgebung von Perfusionen genutzt wird. Und das ist jetzt ein infraroter Farbstoff, da kann ich die Fluoreszenz gar nicht mit dem Auge sehen, sondern das muss ich schon auf einer Kamera machen. Und der wird vor allem genutzt, indem man ihn in die Blutbahn spritzt und dann die Durchblutung wird sozusagen dargestellt. Das Beispiel aus der Zulassung ist, denke ich, eigentlich eher in der Neurochirurgie verortet, wo man eben beim Klippen von Aneurysmen den einsetzt, um zu schauen, ob das jetzt funktioniert hat, ob es noch irgendwelche Nacharbeiten gibt. Also dort wird das sehr standardmäßig eingesetzt in der Neurochirurgie. Ich denke, in der Viszeralchirurgie wird es eingesetzt, um zum Beispiel im akuten Ilium zu gucken, ob es perfundiert ist und wo die nicht perfundierten Bereiche sind, denke ich. Genau. Und ansonsten eben bei manchen Anastomosen, wo man guckt, ob die anständig perfundiert sind oder ob man da jetzt vielleicht Komplikationen erwarten muss. Es gibt sonst leberchirurgisch, denke ich, noch Anwendungen, um Metastasen darzustellen, um die Gallengänge darzustellen, um den Gallenabfluss darzustellen, weil der Farbstoff eben hauptsächlich durch die Leber ausgeschieden wird, also eine hepatische Clearance hat. Das ist so das Paradebeispiel. Dann gibt es aus der Ophthalmologie Fluoreszin, was auch IV gespritzt wird, um dort eben in der Retina die Gefäße darzustellen. Das wird jetzt immer weniger wichtig, weil OCT das eigentlich ablöst. Aber da gibt es eine Zulassung. Der wurde auch neurochirurgisch oft eingesetzt, um eben neurochirurgische Tumore vielleicht zu markieren. Da gibt es schon Paper, die in die 40er und 50er Jahre zurückgehen. Und ein anderes Beispiel wäre jetzt ein bisschen anders. Das ist die Substanz 5-ALA, die ein Vorläufer von einem fluoreszierenden Molekül ist, einem mehr oder weniger autofluoreszierenden Porphyrin. Und wenn man den einem Patienten appliziert, dann leuchtet das Gliom zum Beispiel vermehrt in der Autofluoreszenz auf. Mit einer Anregung im Blauen kommt das so als rote Fluoreszenz zurück. Und das wird jetzt in der Chirurgie von malignen Gliomen sehr viel eingesetzt und ist dort eigentlich Standard of Care geworden. Also die Neurochirurgie ist, denke ich, da immer so der Vorreiter. Es gibt noch ein Beispiel aus der Urologie, wo ich glaube, beim Blasenkarzinom ein ähnliches Molekül wie das 5-ALA installiert werden kann und dort auch wieder umgesetzt wird von einem Tumor zu einem fluoreszierenden Molekül und dort dann das Blasenkarzinom besser darstellen kann. Das sind so die typischen Beispiele. Ich denke, in der Dermatologie gibt es noch einige Anwendungen, aber das ist so das Feld. Also es kommt jetzt immer mehr und es hat eben unheimlich großes Potenzial, weil man eben auch mit der Sensitivität bis in die molekulare Bildgebung kommen kann, was es so interessant macht. Da gibt es jetzt also einige Farbstoffe, die gerade aktuell in der Zulassung sind und einer ist in den USA zum Beispiel kürzlich zugelassen worden, Cytalux, der jetzt das Ovarialkarzinom oder das Lungenkarzinom über einen Rezeptor direkt darstellt. Und das ist schon eine richtige molekulare Bildgebung, also sehr, sehr ein großer Schritt, denke ich, vom Feld. Und das kommt hoffentlich immer mehr und mehr jetzt in die Praxis.
Ich glaube jetzt für unsere Zuhörer, ich ordne das nochmal einmal ein, was man so aktuell chirurgisch so macht. Das ist, hat ja im Grunde wenig mit einer molekularen Bildgebung zu tun, also im klinischen Gebrauch, das hatten Sie ja schon gesagt, verwendet man zumindest in der Viszeralchirurgie vor allen Dingen das Indocyanin-Grün, weil es dafür eben auch die Kameratechnologien auf dem Markt gibt. Und das kann ich vielleicht noch ergänzen, das benutzt man vor allen Dingen eben zu einer Perfusionsprüfung von Anastomosen. Das hatten Sie schon gesagt, da gibt es inzwischen auch eine ganz gute Evidenz, vor allen Dingen für kolorektale Anastomosen und auch für die Ösophagus-Anastomosen, also nach Ösophagektomie und einem Magenhochzug, wo man einfach reinspritzt, nur für alle, die jetzt zuhören, die es noch nie gesehen haben. Man spritzt das rein und man sieht eben durch das Anmachen dieser Kamera ein grünes oder auch schwarz-weiß Bild, je nachdem, was für einen Vertreiber Sie eben haben oder auch in verschiedenen blau-lila Tönen. Das Anfluten von diesem Fluoreszenzfarbstoff und die Perfusion in das Gewebe. Und dabei wird dann letztlich weiterhin ja eher subjektiv entschieden, wie ist die Perfusion von dem Ganzen. Da fehlt auch eine Quantifizierung, also ab welchem Maß ist das noch gut genug durchblutet und eben nicht gut genug durchblutet. Das ist jetzt eigentlich das, wo es hauptsächlich eingesetzt wird. Und Sie machen sich eigentlich an dem Hot Topic, würde ich es jetzt mal zusammenfassen, kann ich es irgendwie zum Beispiel das ICG oder einen anderen fluoreszierenden Farbstoff, der zugelassen ist, koppeln, damit ich Tumorzellen sichtbar machen kann, was ja eigentlich eine Sensation wäre und einen wirklichen klinischen Benefit auch für den Patienten mitbringen würde.
Ja, und da gibt es eben die Beispiele aus den USA zum Beispiel, wo das jetzt kürzlich dafür sogar schon zugelassen wurde, also wo jetzt die ersten Produkte auf den Markt kommen und die das jetzt tatsächlich machen. Ja, und das finde ich, ist eben sehr, sehr, sehr spannend auch für uns, da sozusagen unsere Techniken, die wir eigentlich, ich komme eigentlich aus der Grundlagenwissenschaft, dort schon standardmäßig zum Teil einsetzen, jetzt wirklich in die Chirurgie umzusetzen. Und neben der Tumorbildgebung ist vielleicht noch was anderes zu nennen. Es geht auch immer, denke ich, darum, Risikostrukturen darzustellen. Das ist so das Zweite, was ich für chirurgisch hochrelevant halte. Zum einen möchte ich den Tumor natürlich darstellen oder vor allem auch die Tumorreste, die vielleicht am Resektionsrand verbleiben oder die schon in die Lymphknoten vielleicht eingewandert sind, kleine Tumorzellmetastasen oder sowas. Aber zum anderen wäre es auch gut, Nerven darzustellen, Lymphbahnen darzustellen, Gefäße vielleicht manchmal darzustellen, bevor man sie eigentlich sehen kann, um dort darüber die Risikostrukturen besser zu schützen. Denn die Uretra zum Beispiel darzustellen in der viszeralen Chirurgie ist auch eine, denke ich, sehr wichtige Risikostruktur für einige Operationen. Und das ist so ein zweites Feld, so eine zweite Anwendung, die, denke ich, jetzt auch immer relevanter wird, weil es neben der Tumordarstellung, denke ich, auch um die Risikostrukturen geht. Bakterielle Infektion wäre noch ein weiteres Thema, was mir oftmals von chirurgischen Kollegen genannt wird. Wirklich abzugrenzen, wie weit muss ich noch was rausschneiden, wenn ich versuche, eine Infektion zu behandeln? Und ab wo kann ich davon ausgehen, dass es jetzt nur eine Gewebereaktion ist, die ich später einfach weiter behandeln kann, die einfach abklingt? Also das wäre noch so ein weiteres Thema, Biofilme und Infektionen darzustellen.
Wie könnte man oder das ist jetzt vielleicht zu sehr in die Grundlagenforschung reingedacht, aber wie geht das überhaupt? Also was macht man da? Wie kann ich das selektiv darstellen? Also jetzt ist es ja total unselektiv, man spritzt das oder man kann ja auch ICG jetzt als Beispiel in den Tumor spritzen und dann kann man Lymphbahnen verfolgen, ist total unselektiv. Da wird ja dann einfach im Grunde das Abflussgebiet dargestellt, aber wir wissen nicht, ob da jetzt Tumorzellen drin sind oder nicht. Das sagt uns hinterher der Pathologe. Wie funktioniert das eigentlich, dass Sie, also Ihr Prinzip oder der Versuch der molekularen Bildgebung, ganz einfach gesagt.
Ja, also wir lehnen uns da eigentlich jetzt an das an, was die Nuklearmediziner schon seit Jahren im Grunde machen. Die haben eben auch eine sehr sensitive Technik und die verwenden zum Beispiel Peptide, die spezifische Rezeptoren binden, die auf Tumoren überexprimiert sind. Also da wären Rezeptoren, die man nehmen kann, der Folatrezeptor, der wird jetzt von Cytalux angesprochen. Da wäre ein Rezeptor, den wir in der Forschung versuchen gerade anzusprechen, um dann ein Präparat draus zu machen, der Rezeptor SSTH2, Somatostatin-Rezeptor Typ 2, der auch nuklearmedizinisch über DOTA-TOC und DOTA-TATE gut abbildbar ist und für einige neuroendokrine Tumore oder Meningiome ein guter Marker ist. Und da haben wir jetzt zum Beispiel ein Kontrastmittel gerade in der Entwicklung, um darüber neuroendokrine Tumore oder Meningiome besser darzustellen. Eine andere Möglichkeit sind Antikörper, die man nehmen kann, die, wenn die einen tumorspezifischen Marker als Erkennungssignal oder Sequenz haben, dann kann man die auch mit einem Farbstoff markieren. Ein häufig genutzter Antikörper wäre EGF, ein EGF-Targeting-Antikörper, also sowas wie Panitumumab oder Cetuximab, die auch in der Chemotherapie eingesetzt werden. Andere Beispiele wären Herceptin, der also HER2 beim Brustkrebs erkennen würde. Und dann kann man einfach den Antikörper markieren mit einem Farbstoff und er findet sein Target und stellt darüber dann das Target dar, also den Tumor. Das wären so die Strategien, die man nimmt.
Könnte man dann ganz personalisiert das auch anwenden? Also kann ich einfach eine Tumorprobe von meinem Patienten Herrn Meyer nehmen, den dann schicken, dass man ganz gezielt seine Tumorzellen markert und das dann vielleicht sichtbar machen kann, auch in einer Verlaufskontrolle oder wie auch immer?
Ja, das muss man, glaube ich, sogar personalisiert machen, weil wir eben, wenn wir es molekular machen, nur diesen Rezeptor darstellen werden. Und das heißt, sobald der Patient negativ für den Rezeptor wäre oder im Folge der Therapie vielleicht den Rezeptor verliert, die Expression, wird auch unser Kontrastmittel diesen nicht mehr darstellen. Also man muss das schon personalisiert und molekular denken. Und die Kontrastmittel werden nur in den Tumoren funktionieren, die auch positiv sind. Also eine Biopsie vorneweg wäre sehr gut. Oder man weiß eben, dass gewisse Tumore zu über 90% einen Rezeptor exprimieren, dass man also eine sehr hohe Erfolgswahrscheinlichkeit hat. Aber ist der, falls der Tumor negativ ist, trifft auch das Kontrastmittel nicht.
Also, klar. Und gibt es irgendeine Tumorart, die am erfolgsversprechendsten jetzt wäre? So ein einfacher Einstieg in Anführungsstrichen?
Da haben wir uns das Meningiom rausgesucht als einen der häufigsten neurochirurgischen Tumore, weil die sehr zuverlässig SSTR2 überexprimieren. Mhm. Und man da auch schon sehr viele klinische Daten eben über Dotatate und Dotatoc hat. Und die neuroendokrinen Tumore würden da auch drunter fallen. Das wäre so ein Beispiel. IGF, also der EGF-Rezeptor und die Antikörper, die den targeten, ist ein anderes gutes Target, aber da sind schon nicht mehr alle Tumore positiv. Da muss man ein bisschen selektiver vorgehen. Das sind gute Startpunkte, denke ich. PSMA ist jetzt wieder ein Peptid, was im Prostatakarzinom sehr weit, also sehr gut funktioniert. Das ist ein Rezeptor, der von einem Peptid angesprochen wird. Und der ist, denke ich, auch sehr ubiquitär auf Prostatakarzinom exprimiert. Folatrezeptor im Ovariakarzinom ist ein weiteres Beispiel. Die meisten Ovariakarzinome sind Folatrezeptor positiv und daher gut ansprechbar oder ansteuerbar über das Kontrastmittel. Das sind so die gängigen Rezeptoren, die man jetzt nimmt. Es gibt noch ein paar andere, aber das ist das, was seit einigen Jahren eigentlich im Feld etabliert ist.
Und wenn Sie jetzt in Ihrer Entwicklungsphase sind, also nur damit auch alle verstehen, was das eigentlich bedeutet, wie lange würde das, wenn es gut läuft, überhaupt dauern, bis man einen entsprechenden Farbstoff überhaupt gekoppelt hat oder gefunden hat und der auch marktreif ist und eingesetzt werden darf?
Also ich gebe jetzt mal das Beispiel von dem Dotatate analog, was wir jetzt in Fluoreszenz gerade hergestellt haben und jetzt eben in die klinische Translation sozusagen bringen wollen. Da haben wir also über 2 bis 3 Jahre den im Labor etabliert, also validiert in verschiedenen Tiermodellen und Zellmodellen, um dann wirklich einen guten Kandidaten zu haben, sehr weit auf Stabilität getestet. Und dann mussten wir uns erstmal an das Geld einsammeln, an das Fundraising machen, weil die nächsten Schritte jetzt 2 bis 3 Millionen Euro kosten werden, um den Farbstoff jetzt unter qualitätsgesicherten Bedingungen, also GMP, herzustellen, dann auch abzufüllen. Alleine der Schritt, das unter qualitätsgesicherten Bedingungen abzufüllen und freizugeben für den Einsatz am Menschen, ist sehr, sehr teuer. Und dann müssen wir das natürlich auch noch im Großtiermodell testen, dass es dort keinerlei Toxizitäten gibt. Die erwarten wir nicht, aber trotzdem gehören die zu der Zulassung. Also da reden wir, selbst wenn man schnell macht, über irgendwelche Zeiträume von 2 bis 3 Jahren, die das alleine dauert, bis man dann von dem Abschluss der Laborexperimente bis zum ersten Patienten kommen könnte. Und dann wäre man in der frühen klinischen Phase, also eine Phase 1-Prüfung, die erstmal mit wenigen Patienten anfängt. Und erst wenn die abgeschlossen ist, geht man in die Phase 2-Prüfung, wo es um mehr Patienten geht. Und dann käme die Phase 3-Prüfung, die der letzte Schritt vor der Zulassung ist. Und da gehen, denke ich, auch nochmal etliche Jahre ins Land, bis man das durchgebracht hat. So ein Beispiel wäre auch ein Farbstoff, der jetzt kurz vor der, also es ist nicht klar, ob er zugelassen wird, aber der im letzten Schritt vor der Zulassung in den USA steht, der heißt LUM-15 von der Firma Lumicell, der ist für Brustkrebspatienten gedacht. Als ich 2011 am MIT anfing, wurde gerade die Firma gegründet oder war die Firma gerade gegründet worden, um diesen Farbstoff zum Markt zu bringen. Und jetzt haben wir das Jahr 2024 und der steht eben kurz vor der Zulassung. Also reden wir so über einen 13-jährigen Entwicklungszeitraum. Und die Idee, das Konzept stand schon 2011. Also wir reden, denke ich, über 10 Jahre oder mehr von Idee bis wirklich Zulassung. Das sind so die Zeiträume. Die decken sich aber mit den typischen Zeiträumen für Medikamentenentwicklung.
Also ja, ich glaube nur, das ist häufig gar nicht so bewusst, was das eigentlich für Zeit in Anspruch nimmt. Und wahrscheinlich gibt es ja auch viele Ideen, die dann auch im Sande verlaufen. Das ist ja immer so, wenn man was beforscht, dass sie wahrscheinlich an mehreren Ecken und Enden Arbeitsgrüppchen haben oder Ideen haben und dann letztlich man nicht weiß, wo dieses Projekt dann enden wird.
Das braucht ja einen langen Atem, um das 10 Jahre lang durch die durch die Translation sozusagen zu bringen. Und den hat man nur an wenigen Stellen, weil es auch sehr viel Funding braucht und auch sehr langfristiges Funding. Und dort gibt es wenig Möglichkeiten dafür. Und das muss entweder von der Firma kommen, die dafür Investoren hat. Mhm. Oder wenn man das akademisch betreibt, braucht man eben sehr, sehr starke Partner. Das ist etwas, was wir hier am NCT aufbauen wollen. Mhm. Dass wir wirklich auch diese Translation in die frühen, zumindest bis zu den frühen klinischen Studien in Deutschland machen können und die Sachen sehr weit voranbringen können. Das ist etwas, was hier noch fehlt in Deutschland. Und und es geht viel nachher um Marktgröße. Also man muss sich dann irgendwann überlegen, okay, wenn man jetzt vielleicht 15 Millionen in so einen Entwicklungsprozess steckt, wie groß ist denn der Markt, der dann nachher kommt, der diese 15 Millionen auch wieder, also die Investitionen wieder reinholen kann. Mhm, klar. Und dann werden die Fallzahlen, wenn man dann sagt, das gilt jetzt nur für wenige oder für sehr ausgewählte, personalisierte Tumorpatienten quasi, also die eine personalisierte Therapie kriegen, dann werden die Fallzahlen klein. Und dann braucht man pro Fallzahl sehr hohe Erstattungen und das ist wiederum schwer zu rechtfertigen im Gesundheitssystem. Und da muss man einen sehr starken klinischen Vorteil zeigen, damit das zu rechtfertigen ist. Ne? Und das ist so die Schwierigkeit, in der wir uns da bewegen. Wie groß ist der Markt? Wie kann man den darstellen? Und wie kann man das Ganze für Investoren auch interessant machen?
Das ist jetzt nur so eine fixe Idee, aber vielleicht, da haben Sie sich bestimmt schon mit befasst. Würde man oder könnte man das auch nutzen in den Projekten, die jetzt ja anlaufen mit Liquid Biopsy, dass man dann schaut, zirkulierende Tumorzellen, kann man die in irgendeiner Form koppeln oder ist das jetzt zu weit weggedacht?
Dass man die nachweist, die zirkulierenden
Tumorzellen? Ja, genau. Beziehungsweise, dass man, wenn man jetzt bei einem Patienten zirkulierende Tumorzellen, das ist ja das, was man heutzutage mit Liquid Biopsy meint, jetzt für unsere Zuhörer, die es vielleicht noch nicht kennen, dass man die gezielt koppeln kann, weil man dann zum Beispiel, wenn man nochmal operiert oder ähnliches, das dann besser detektieren kann, ein Rezidiv oder auch den Primarius oder die Lebermetastasen?
Also ich denke, das macht sehr viel Sinn, sich sozusagen an der Liquid Biopsy zu orientieren, was ist das Expressionsmuster, was ich dort finde, also welche Marker sind vorhanden und die dann gezielt anzusprechen. Nur dafür müssen eben auch die einzelnen Kontrastmittel alle zugelassen sein. Das Klar. wäre so meine Zukunftsvision, dass quasi mehr oder weniger jeder klinisch verfügbare Antikörper, von denen es inzwischen ja eine ganze Reihe gibt, fluoreszenzmarkiert verfügbar ist, um eben dann gezielt damit die Tumore darzustellen. Dass man also vor den Patienten profiliert über die Liquid Biopsy oder über eine Biopsie und sagt, diese Marker sind jetzt sehr hoch exponiert und würden uns den Tumor sehr spezifisch darstellen. Deswegen nehme ich jetzt quasi aus dem Schrank folgende Antikörper. Das wäre so mein Traum. Aber dann haben wir noch ein bisschen was vor uns, bis wir da ankommen. Also deswegen gucken wir auch in vielen Forschungsprojekten, was kann man eigentlich mit den verfügbaren Farbstoffen, also jetzt reden wir über ICG, Fluoreszin, 5-ADA und vielleicht auch Methylenblau, was kann man da schon Nützliches für den Chirurgen machen, weil das sind Benefits, die wir vielleicht heute schon darstellen können, bevor wir jetzt 15 Jahre warten müssen, bis diese Kontrastmittel durchkommen. Wobei ganz so schlimm ist es nicht mehr, es sind ja schon viele im Entwicklungsprozess, und die ersten kommen jetzt auch schon durch die Pipeline durch und werden klinisch verfügbar. Also ich denke, das Bild wird sich klinisch in den nächsten Jahren sehr verbessern dann.
Was brauche ich denn als Chirurg überhaupt, um das dann anwenden zu können?
Also im Grunde hat da...
Platte Frage, ja. Platte chirurgische Frage.
Also das eine ist das Kontrastmittel und das andere ist das Kamerasystem. Und das ist jetzt über die ECG... die ganzen verschiedenen ECG-Anwendungen eigentlich verfügbar geworden. Mhm. Also es gibt jetzt von allen möglichen Herstellern Module, die einem ECG darstellen. Mhm. Und die meisten Farbstoffe, die jetzt auf den Markt kommen, werden auch in dem Kanal detektierbar sein. Das ist also im Grunde, man setzt sich dann auf diese ECG-Infrastruktur, die aufgebaut wurde. Und von daher, idealerweise ist das meiste schon verfügbar und man muss nur noch das Kontrastmittel verwenden. Eine große Frage dabei ist natürlich die Sensitivität der Geräte. Die wird sehr unterschiedlich sein, weil ICG wird in einer relativ hohen Dosis gespritzt im Vergleich zu dem, was wir in der molekularen Bildgebung verwenden werden. Und die Signale sind sehr, sehr hoch. Nachher, wenn wir Tumormarkierung machen, spezifisch, sind die sehr, sehr viel geringer. Und nicht jedes Gerät wird es darstellen können. Das müssen wir aber über die nächsten Jahre herausfinden, welche Geräte dafür geeignet sind und welche nicht. Das wird sich zeigen. Und einige haben schon gezeigt, dass sie mit einer sehr hohen Sensitivität detektieren. Also es wird funktionieren.
Also im besten Fall hat meine Klinik dann schon ein Apparat dafür, in Anführungsstrichen, beziehungsweise davon ist ja auszugehen, weil das eben über diese Perfusionskontrollen, das ist ja jetzt sozusagen das Brot- und Buttergeschäft in Anführungsstrichen, viele Kliniken ja anschaffen, wenn sie neue Laparoskopie-Einheiten oder ähnliches anschaffen. Und dann kann man die dann im besten Fall benutzen, um auch die Tumordetektion auszuprobieren beziehungsweise auch anzuwenden in der Klinik.
Ja, genau. Also das ist so die Hoffnung, dass man die bestehende Infrastruktur nutzt. Und und das ist auch, wenn man jetzt eine Technologie entwickelt, für uns deutlich einfacher, wenn wir uns auf die bestehende Infrastruktur stützen können. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man noch weitere Geräte entwickelt. Das ist auch etwas, was wir machen. Also wir wollen diese Auflösung der Bilder und die Eindringtiefe und die Sensitivität auch immer weiter verbessern. Im Labor können wir das schon. Da machen wir ganz fantastische Bilder in experimentellen Systemen, wo die Gewebe transparent werden und wir wirklich tief reinkommen mit einer sehr hohen Auflösung. Nur das ist eine eigene Technologieentwicklung, die wiederum ähnliche Zeiträume und ähnliche Ressourcen erfordert, wie bei der Kontrastmittelentwicklung. Also,
jetzt muss ich ja doch nochmal. Entschuldigung, zu der Eindringtiefe, da bringen Sie mich ja schon wieder auf was. Eindringtiefe ist ja in der Tat ein Thema, auch bei diesen Systemen. Also wenn ich jetzt Lebermetastasen habe, ist ja die Eindringtiefe, die ich darstellen kann, auch mit einer ICG-Darstellung, ist ja begrenzt. Wie ist die so oder wissen Sie das auch für so die meisten kommerziellen Anbieter? Und was kann man da erwarten vielleicht auch in Zukunft?
Ja, also ich habe das jetzt noch nicht direkt an Lebermetastasen mit eigenen Versuchen ausprobiert. Und ich erwarte aber, dass die vergleichbar ist für die meisten kommerziellen Geräte, weil es im Grunde an dem optischen Spektrum liegt, in dem man das Bild macht. Und das ist sehr ähnlich. Was wir ansonsten machen, ist, wir versuchen, dieses Spektrum nochmal weiter zu verschieben, immer weiter ins Infrarote. Und dann erreichen wir eben sehr viel höhere Auflösungen und manchmal auch höhere Eindringtiefen. Das ist jetzt bei dicken Geweben noch so eine Frage. Das ist immer zwei Sachen, die im Gegensatz oder im Widerspruch zueinander stehen. Ich kann nicht eine ganz hohe Auflösung, kann ich nur in geringer Eindringtiefe erreichen. Und wenn ich eine sehr hohe Eindringtiefe erreichen will, wird die Auflösung immer diffuser, immer weniger hoch. Also das heißt, das muss man immer so ein bisschen zusammen diskutieren. Also wenn ich eine relativ große Metastase von einigen Millimetern bis zum Zentimeter darstellen möchte, das kann ich mit einer hohen Eindringtiefe machen. Wenn ich jetzt aber sehr kleine Metastasen oder kleine Gefäße darstellen wollen würde, das kann ich nicht mit einer so gleich hohen Eindringtiefe machen. Das muss man ein bisschen sonderhalten. Also ich würde mich da jetzt ungern auf eine genaue Zahl festlegen, aber im Grunde, naja, man kann so grob sagen, wenn es vielleicht eine Zentimeter große Struktur wäre, kann man auch schon mit Zentimeter Tiefe sehen. Das ist so eine grobe Faustregel. Wenn es sehr viel kleinere Strukturen werden, dann reden wir auch über sehr viel geringere Eindringtiefen.
Ja, das ist ja, glaube ich, auch die Limitation letztlich. Wenn man jetzt eine Leber ist ja ein ordentlicher Backen letztlich an Gewebe, da wird man halt die zentralen Metastasen eben nur darstellen können, wenn man schon mal ein bisschen reingeschnitten hat, in Anführungsstrichen, dass man eben die Eindringtiefe verringert. Das ist ja immer sowas, was man sich als Chirurg wünscht, so ein Abbild von einem PET-CT oder von einem MRT und ich sehe in meiner OP, ja, da muss ich hin, links rum, rechts rum und da finde ich meine Metastase. So weit sind wir ja leider noch nicht, aber könnte ja auch für die Zukunft irgendwann möglich sein.
Genau, aber ich denke, da kommt auch sowas wie Navigation und Guidance ins Spiel. Also was ich einen interessanten Gedanken finde, ist, dass man jetzt sagt, man hat ein PET-Bild und man hat vielleicht ein MRT oder CT-Bild dazu, um eine anatomische Referenz mit abzubilden. Und jetzt suche ich mir diese Referenzmarker intraoperativ wieder, also gewisse Gefäßverläufe, Und wenn ich die erkenne, dann kann ich mein PET-Bild re-referenzieren und auch in der Form vielleicht anpassen. Weil die Leber hat sich natürlich verändert, jetzt, wie ich sie gerade betrachte, im Vergleich zum PET-Bild. Aber das kann man vielleicht mit Computer Vision und anderen Tricks dann auch wirklich wieder anpassen, dass ich dann sozusagen auch in diesen deformierten Sachen mein PET-Bild wieder referenzieren kann und das mir vielleicht auch einblenden kann. Das sind Sachen, an denen zum Beispiel meine Kollegin Stefanie Speidel hier in Dresden forscht, so ein Mapping zu ermöglichen. Und ich bin da jetzt technisch nicht so tief drin, aber ich halte das für sehr, also ich habe da sehr große Hoffnung, dass das demnächst geht, so eine Re-Referenzierung. Und dann habe ich das PET, die Informationen aus dem PET-Bild ja wieder verfügbar.
Ja, jetzt haben wir uns schon fast wieder ein bisschen versabbelt. Wir haben ja im Vorgespräch auch uns schon so ein bisschen versabbelt in der ganzen Geschichte, weil es einfach ein super interessantes Thema ist. 20 Minuten sind aber auch schon wieder um, schon lange, glaube ich. Mhm. Aber ich hoffe, es ist allen klar geworden, was das Sensationelle eigentlich an der Idee ist, weil man eben wahnsinnig viele Möglichkeiten hat und wenn sie so funktionieren, wie wir es uns erhoffen und Sie ja letztlich auch als Vision haben, dem Patienten einen wahnsinnigen Benefit bringen können. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr unterstützenswert ist und natürlich auch weiter vorangetrieben werden muss, weil das ist eigentlich das Highlight von der Fluoreszenzbildgebung oder auch Farbstoffbildgebung oder wie auch immer wir es jetzt nennen, molekularen Bildgebung, dass man schafft, Tumorzellen so zu markieren, dass man sie auch sicher finden kann in irgendeiner Form.
Ja, was ich noch loswerden möchte zum Schluss, wir suchen immer wieder junge, engagierte Ärzte und Ärztinnen, die bei uns in der Forschung unterstützen wollen. Also es gibt ja auch da die Möglichkeit, vielleicht ein Jahr forschungsfrei zu machen. Da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen in meiner Forschung mitgemacht, dass die Ärzte zu uns ins Labor gekommen sind für ein Jahr, ein halbes Jahr oder zwei Jahre und in den Projekten mitentwickelt haben und diese dann auch klinisch weitergetragen haben. Also falls es da junge, interessierte Ärzte oder Ärztinnen gibt, würde ich mich sehr über Bewerbungen dazu freuen zum Beispiel.
Und auch Doktoranden oder keine Doktoranden?
Ja,
Studierende doch, auch erwünscht?
Auch, Studierende sind auch erwünscht. Wobei es schon gut ist, wenn jemand auch dann wirklich ein chirurgisches Vorwissen hat. Also so nach den ersten Jahren der Assistenzarztausbildung ist das für uns noch sehr viel hilfreicher. Wir nehmen auch Doktoranden und auch die helfen uns sehr viel weiter. Aber wenn jemand auch schon chirurgische Erfahrungen hat und das beurteilen kann, dann bringt er diese Erfahrung mit in unser Team, weil wir ansonsten Ingenieure, Chemiker, Biologen, Informatiker sind und uns fehlt dann manchmal einfach das chirurgische Verständnis, was wirklich wichtig ist. Und das brauchen wir aber auch bei uns im Team. Und wir bringen dann die Technologie bei. Und das ist, glaube ich, eine sehr spannende Kombination. Also da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht mit den jungen Assistenzärzten, die das jetzt auch weiter in die Klinik tragen können. Und also da würde ich mich freuen.
Ich ermutige auch alle, weil ich behaupte, dass das wirklich Zukunftsmusik hat, das Ganze. Also schön melden, dann bei Ihnen oder ihr könnt euch auch bei uns melden und wir leiten es weiter, geht alles. Also nicht schüchtern sein, einfach mal nachfragen, das lohnt sich immer. Und haben ja vielleicht auch alle gemerkt, dass Professor Brunst ein ganz netter Kerl ist. Also das wird bestimmt eine gute Forschungszeit. Darf mich, glaube ich, jetzt zum Ende noch bedanken, dass Sie mitgemacht haben.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Ja, ich hoffe, alle haben verstanden, was wir geredet haben. War jetzt nicht zu biochemisch und in die Klausurenphase zurückversetzt, sondern ist ja ein ganz andere out of the box letztlich von der Biochemie, die wir als Medizinstudenten kennengelernt haben, finde ich zumindest. Und vielen Dank. Freut mich, dass Sie dabei waren. Und dann bleibt mir noch, allen Tschüss zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, schön melden für die Forschungsarbeiten. Und sonst, wenn ihr noch Ideen, Wünsche habt, dann auch einfach melden. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.
Surgeon Talk wurde präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Vielen Dank an unsere Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE & Co. KG, Olympus Deutschland GmbH und Medtronic GmbH.